Letzte Woche haben wir noch diese Sugya gelernt bei Birkat Kohanim. Was ist, wenn die Kohanim Farbe an den Händen hat? Und die Schlussfolgerung war: Im Rovan Sheair Melachtan Bekach. In jener Synagoge gibt es, oder in jener Stadt, wie das häufig war, eine kleine Stadt mit 10 Juden oder 10 jüdischen Familien. Und alle Männer sind in einer Industrie. Alle sind Maler. Genau wie es gewisse Familien gibt, das ist eher nicht jüdisch, wo sie alle Fischer sind. Es läuft in der Familie. Also da sind alle Maler und die haben alle so diese Farbe, sind alle, machen gewisse Chemikalien und die haben alle so rote Farbe an den Händen. Mutar, dann staunt keiner, wenn man das sieht, und deshalb dürfen die Kohanim in jener Stadt Birkat Kohanim machen. Dann haben wir gehabt, Haomer, Enyo, Welif, Natewa, Bitzvuin, das haben wir noch gelernt. Ja. Wer sagt, ich werde nicht vorbeten, wenn ich farbige Kleider anhabe, Afbil vanim lo yavo. Die weiße Kleider waren die hochgeschätzte. Auch wenn er weiße Kleider hat, soll er nicht vorbeten. Enyover, besandal mit den Schuhen, wie kann ich mit Sandalen davenen? Af yachav lo yavo. Ach, wenn er seine Sandalen abzieht, soll er nicht vorbeten. Also er hat es vielleicht als Ausrede gegeben, weil er gerade nicht vorbeten wollte, oder weil er wollte, dass man sich bei ihm beten soll. Aber das ist respektlos und dafür kann er gar nicht vorbeten. Aber Set Filato Agula, er macht, das haben wir noch gelernt, das Wort Filato. Wer weiß noch? Nicht das Gebet, sondern die Tfilin. Er macht die Tfilin rund. Sakana, es ist eine Gefahr, weil man läuft mit etwas rund, wo man kann sich am Kopf stoßen. Das kann man normalen Tfilin auch, aber wer in Bar Mitzwa? Hier gibt es keine Mitzwa. Also wozu macht er das? Es muss diese viereckige Form haben. Natnal Mitzho, er hat die Tfilin hier gelegt, statt hier. Oalpas Yado, oder die Tfilin die armen Tfilin, was heißt, man soll es binden, er nimmt das sehr wörtlich, sagt er, hier ist die Hand. Wir sagen, all das ist Yad, und die Halacha schreibt vor, dass man hier die Tefillin legt, auf dem Bizeps. In diesem Fall, wer das tut, Arezu Derech Minus, also Derech Minut, die Tefillin auf der Hand oder auf dem Stirn anzubinden, ist, was die Abtrünnigen tun. Zipan Saver hat sie mit Gold verdeckt, Venatnal Bet Unkalishelo. Ja. Also er hat sie über seinen Ärmel gelegt, er hat sie mit Gold verdeckt, ja. Harese der Chitzonim. Das ist ein einfach ein Schaulustiger, also nicht ein Schaulustiger, sondern er liebt gerne zu zeigen, ja. Aber so soll man die Tfilin nicht tragen. Es gibt die Kopftfilin, die zeigt man, und es gibt die Handtfilin, die bleiben nah im Körper und werden vorzugsweise sogar vom Ärmel oder vom Talit verdeckt. Okay. Aber sicher, dass man sich nicht bemühen soll, sie über die Kleider zu tun. Das ist auch noch eine Chatzitza übrigens. Okay. Das heißt, es trennt zwischen dem Tfilin und dem Arm, und damit erfüllt nach die Mitzwa nicht, nee, nicht wie man sie erfüllen soll. Okay. Mai Tama, was ist der Grund? Ja. Dass wenn jemand sich so weigert, um vorzubeten, das bisher haben wir gelernt, jetzt ist neu. Was ist der Grund, dass wenn jemand, wie heißt es, abgelehnt hat, vorzubeten unter bestimmten Umständen, dass er deshalb gar nicht vorbeten darf? Haishinan Sheva Minut Nizrikabo. Man befürchtet, das ist so noch eine neue Innovation von den Abtrünnigen. Interessant ist hier, Rashi sagt, Haminin auf der Avodah Zarah mit Pidim Lakach, die Abtrünnige, die Götzen dienen, die stehen auf solchen Dingen. Dann schauen wir mal ein kleiner Gimmel, ein kleiner Nun. Was steht hier? Nun. Nun. Besvarim Acherim, Komrim, Talmidei Yeshua Notzri. Also deutlich, was haben wir hier? Eine Zensur. Es stand hier, die Minim sind die Christen. Und dann wurde das zensurisiert und Rashi zensurisiert und steht dann auf der Avodah Zarah mit Pidim Bekach. Ja, die Götzendiener stehen darauf. Okay.
Ich denke jetzt gerade an etwas anderes,
Ja.
weil das, was Sie gesagt haben, ist auch perfekt, ja?
Ja.
Es gab im Mittelalter in Europa so eine Entwicklung, ob man das Christentum als Abu Dazara erkennt oder nicht.
Ja.
Und das hat sich in Europa im mehr römisch-katholischen Raum dann so entwickelt, dass es nicht Abu Dazara sei, während es früher eine Phase gab, wo es schon Abu Dazara sei. Und ich habe mal einen Vortrag gehört von einer Wissenschaftlerin, die das analysiert hat, dass es unter anderem mit der Ikonenverehrung zu tun hatte, weil die hatte, nachdem die nicht stattgefunden hat, hat man gesagt, die hiesigen Christen sind nicht erfahren in der Abu Dazara. Ob nicht Minim Ovde Sarah doch tatsächlich heißen könnte, solch Abu Dazara mal.
Also, ich auf verschiedenen Punkten möchte ich das ein bisschen in Frage stellen. Erstens, es ist ein Missverständnis zu glauben, dass Rabbi Nathan, weil es geht um eine Aussage von Rabbi Nathan, dass er sagt, dass das Christentum nicht Avodah Zarah ist. Das ist nicht, was er sagt. Sondern er sagt, dass die Bnei Noach lo nitztavu ala shituf. Das ist nicht das
Naja,
Gleiche.
es geht aber dann nicht nur um den Rabbi Nathan, sondern da gab es ja überhaupt eine Entwicklung, wo man weniger Berührungsängste hatte in der Blumalakunst.
Wenige Berührungsängste, die Rabbi Nathan anspricht. Ich werde mal ein Gegenbeispiel geben. Im 19. Jahrhundert gab es eine gewisse Kirche in Downtown New York, die dann ein Teil des sogenannten Underground Railroad war. Das heißt, schwarze Sklaven, die weggerannt sind, rannten in den Norden, vor dem Bürgerkrieg natürlich. Und diese Kirche half denen, ihre Unterkunft zu finden und weiter zu flüchten. Sie müssten weit genug flüchten, damit sie nicht mehr gefahndet werden. Denn obwohl im Norden es keine Sklaverei gab, gab es, glaube ich, gewisse Vereinbarungen bezüglich Sklaven, die wegrennen. Diese Kirche hat irgendwann geschlossen. Das musste nach dem Bürgerkrieg gewesen sein, vielleicht weil jetzt alle frei waren, ich weiß es nicht. Aber die Kirche hat geschlossen und die hatten entschieden, sie wollten das verkaufen. Man hat es verkauft, um Wohnungen zu bauen. Das ist dann nichts daraus geworden. Und wenig Zeit nachher ist eine jüdische Synagogengemeinde interessiert, diese Kirche zu kaufen. Das sind Juden aus Bialystok, die dieses Gebäude kaufen wollen. Und sie schreiben Rav Yaakov Ettlinger an, den Aruch Haner, ob sie es kaufen dürfen, und sagen dabei, es ist eine protestantische Kirche. Und es gibt also methodische Kirche eigentlich, und es gibt keine Kruzifixen also mit Person drauf. Und sie wollten wissen, und vielleicht deshalb ist lockerer es zu kaufen. Rav Yaakov Ettlinger erlaubt den Ankauf und dass man daraus eine Synagoge macht. Und daraus wurde die Bialystoker Synagoge, wo ich auch gebeten habe, als ich dort wohnte. Übrigens, es gibt hinten in der Synagoge eine riesige Wand, wie in vielen Synagogen, mit Namen von verstorbenen Mitgliedern, für die was gespendet wurde. In Erinnerung, ja, im Stadttempel gibt es die großen Plakaten, dort gibt es kleine Glasplaketten, dahinter konnte man ein Licht zünden. Und eine dieser Plaketten hat den Namen Benjamin Segal. Das ist der berüchtigte Mafioso Bugsy Siegel. Nur das eine kleine interessante
Okay,
Nebensache.
nett, aber gehört es nicht hierher?
Nein, nein, aber ich gehe zurück zu Rav Yaakov Ettlinger, hat es dann
Ja.
erlaubt. Aber Rav Yaakov Ettlinger hat keinen Bezug auf den Vorschlag genommen, das sei ohnehin weniger schlimm, weil es eine methodische Kirche ist. Er wollte gar nicht darauf eingehen, sondern er hat gesagt, weil die das Gebäude bereits verkauft hatten, hat es damit aufgehört, eine Kirche zu sein, und deshalb darf man das jetzt kaufen. Das war seine Überlegung. Das ist nur natürlich ein Datum, ein Informationspunkt. Es ist keine Survey, aber es gibt viele solche Tschuwot. Also es ist ganz klar, dass bis in die heutige Zeit Juden gehen, sagen wir mal, praktizierende Juden gehen höchst ungern in eine Kirche. Man betrachtet das als Verletzung der Halacha, sei es denn, dass es ein richtig riesiges Bedürfnis gibt. Wir haben also in unserer Deklaration zwischen Jerusalem und Rom haben wir darauf hingewiesen, dass es gewisse Elemente im Christentum, also gewisse Differenzen zwischen dem Judentum und Christentum gibt, die unüberbrückbare Differenzen bilden. Dazwischen haben wir insbesondere die Dreifaltigkeit und die Verehrung der Person Jesu erwähnt. Ja, also es gibt
Das
halt
ist
diese
alles nett,
Grenzen.
aber das hat jetzt nichts mit dem zu tun, was ich gemeint habe. Was ich angesprochen habe, da ging es ja auch nicht um die Frage des Vorhandenseins einer Statue, weil offensichtlich hatten die im Mittelalter sogar sehr viele Statuen,
Ja.
aber der Umgang mit den Statuen war ein anderer. Und die Frage war, ob man
Nein,
aus
meine
jüdisch,
Antwort, ja.
das ist jetzt schon Abu Dazara oder einfach nur was anderes.
Nein, nein, also meine Antwort ist, wir beziehen uns auf dem Christentum doch als eine eingeschränkte, aber doch eine Avodah Zarah. Nur sie ist eingeschränkt. So sagt Rabbeinu Tam, dass es für Nichtjuden als Monotheismus gilt. Die Lo nitztavu bnei Noach ala Shituf. Die bnei Noach dürfen, solange sie an Gott glauben, auch an Nebenmächte glauben, wie es in der Dreifaltigkeit ist. Nicht, dass es richtig ist, aber es heißt, es wird denen nicht angerechnet als Avodah Zarah. Das heißt nicht, dass es keine Avodah Zarah für uns ist. Ja? Und das heißt, wir haben eine Formel gefunden, nach der A, das Christentum für Nichtjuden wesentlich akzeptabler ist, halachisch, und B, sie bleibt für uns noch immer verpönt, verhunzt. Und dann sagt noch Rabbeinu Tam, dass eben die Minim, auf der Avodah von heute, Maaseh Avotem Yadem, das kommt, um den Handel zu erlauben. Dass man nicht befürchten muss, wenn ich jetzt Handel treibe, sagen wir mal 3 Tage vor Weihnachten, dass deshalb eine besondere Gabe in der Kirche gemacht wird, ich dazu führe, dass die Person dann in der Kirche einen besonderen Gebetsdienst durchführen wird. Das alles, die Menschen sind nicht der Artform. Und damit ist der Handel erlaubt. Übrigens, es wäre sonst total, es würde den Handel zwischen Juden und Christen total zusammenbrechen lassen, denn der Sonntag ist ja der heilige Tag der Christen. Und das heißt, 3 Tage zuvor und 3 Tage danach kein Handel treiben. Das heißt, nie mit Christen Handel treiben. Das wäre ja unmöglich. Weil man, in Masechet Avodah Zarah heißt es, 3 Tage vor Yemei Edehem, Shel Ovdei Kochavim, 3 Tage vor ihre Festtage der Götzendiener, sowie 3 Tage nachher, darf man keinen Handel treiben. Und da kommt Rabbeinu Tam einen wichtigen Beitrag leisten, damit Juden und Christen Handel treiben im Mittelalter. Und es entsteht auch eine Formel, die uns erlaubt, eigentlich zu ertragen, dass Christen Christen sind. Ja? Aber davon zu gehen und zu sagen, dass dann eine wesentliche Strömung im orthodoxen Judentum behauptet, Christentum sei gar kein Avodah Zarah, das hat nicht stattgefunden.
Aha, weil meine Frage war ja eigentlich, ob man es so verstehen könnte, dass Rashi unterscheidet zwischen verschiedenen Minim. Es gibt Minim und es gibt Minim of Desara, aber Desara, ja.
Ich glaube, Rashi wusste wohl, dass die Minim Christen sind.
Ja, das sowieso.
Okay. Ja, was es schon gibt, ist, es gibt eine Auseinandersetzung auf Basis eines Meiri, der eigentlich erst vor einigen Jahrzehnten, oder ich weiß nicht mehr, wann das Manuskript des Meiris wiedergefunden wurde. Also es galt lange als verschwunden. Und dann wurde es veröffentlicht im 20. Jahrhundert. Und der Meiri hat eine Meinung, dass sogar auf der Avodah Zarah, die aber Mugdarim bedat sind, sie haben eine Religion, die sie zu moralischem Handeln führen, die haben einen höheren Status als die auf der Avodah Zarah im Talmud. Ja, dass die Gemara sich zu auf der Avodah Zarah Griechen und Römern bezieht. Das ist der Meiri. Das hat mit der Zensur nichts zu tun, weil Meiri sprach natürlich nicht von Abschnitten, die zensurisiert wurden, denn die Zensur entstand erst später. Das heißt, der Meiri hatte noch den Text des Talmuds ohne Zensur. Auf Basis von diesem und ähnlichen Aussagen von Meiri finden wir zum Beispiel Oberrabbiner Jonathan Sacks und gewisse andere Leute, die heutzutage sagen, dass für Nichtjuden so eine Religion zu praktizieren, sie als Bnei Noach qualifiziert. Also nochmal, das passiert aber von der Perspektive der Nichtjuden, so eine Glaube erlaubt ist. Das ist dann in Widerspruch gegen den Rambam. Und Rambam ist der Meinung, dass wir nicht nur auch andere Religionen abschwören müssen und die Dinge nur aus Juden, aus Begründung des Judentums tun sollen und nicht anders. Gut, also da haben wir eine Meinungsverschiedenheit, Meiri gegen Rambam, die existiert, aber als komplette, wie heißt es, Revaluation des Christentums, das hat es eigentlich nicht gegeben.
Nein,
Okay, wir wollen noch fertig machen hier. Wer seine Tefillin rund macht, das ist eine Gefahr und es erfüllt damit auch keine Mitzwa. Leime Tanina Lahad Tanur Rabbanan. Vielleicht haben wir gerade gelernt, was man in einem Breiter gelernt hat. Tefillin. Ja, nein, soll die Mischne das sagen, was wir gelernt haben? Tefillin Merubaot, Alachan Dass die Tefillin viereckig sind, das ist nicht nur viereckig, sondern ein echter Viereck, also mit gleichen Seiten, ja.
hat.
Dass das Alachan Moshe Mishnei ist. Das wurde mündlich übergeben von Moshe. Vamar Rava, sagt Rava, wie weit geht das? Bet Faran, ja, wie es genäht wird, ja, Uwe Alachsonan und in ihrem Diameter. Was heißt das? Sagt Rashi. Mit Faran Uwe Alachsonan, Tofer Beit Moshav, wenn man die Tfilin zusammennäht, ja, was sind das zwei Hälfte? Die an einer Seite zusammen, also es ist ein gebeugtes Stück Leder. Zerichlisäer, da muss man aufpassen, wenn man sie zusammennäht, dass man sie so näht, dass sie nicht verformt werden. Shaloye kalkel ribuan, dass man sie nicht, die Viereckigkeit nicht kaputt macht. Bimshichat Chutatfira, wenn man eben den Faden, der Faden ist aus Sehnen gemacht, das ist ein sehr starker Faden, wenn man ihn zieht, wird Zerich Alachson, man muss das wie heißt das, Ding, ach, wie heißt das schon wieder? Die
Riemen.
Hypotenuse. Ja, das muss man daran messen. Bimrubat, ja, dass man damit bestätigt, dass er richtig ein Vierkant ist. Shethe etzba berochav uveorach, wenn es ein Finger breit ist, soll es auch ein Finger lange sein. Ja. In diesem Fall shei etzba vushnechum shin balachson, das ist im Diagonal ist das Wort, das ich suchte, das im Diagonal 1,4 ist, 1 und 2 Fünftel. Ja. Das heißt so. Heutzutage, man kann diesen Rashi sehr schwer verstehen, wenn man Tfilin von heute anschaut. Denn heutige Tfilin, insbesondere die qualitativ gute Tfilin, werden mit einem besonderen Prozedere aus Rinderhaut, aus Rinderleder gemacht. Was ist der besondere Prozedere? Man hat eine Presse. Man macht das Leder sehr hart und kompakt. Ja, genau umgekehrt wie bei Pergament und bei Schuhe übrigens, dass man das Leder auszieht, dass es schön dünn und weich für Schuhe, hart für Pergament. Ja, in diesem Fall macht man einen Block daraus und dann macht man es feucht, damit es weich wird und man tut es in eine Presse. Und die Presse drückt mit vielen verschiedenen Tonnen Druck auf den Tefillin, damit sie sehr langsam die Form kriegen. Wenn man zu schnell drückt, dann zerreißt man sie. Und so kriegen sie ihre Form. Also die Tefillin heute, wenn sie dann fertig sind, sind sie hart und total viereckig. Es ist überhaupt keine Frage, dass sie rechteckig sind. Okay. Anders ist es mit den Tefillin damals und bis heute gibt es eine Qualität von Tefillin, die sehr günstig ist, die eher so aussehen wie die Tefillin von Rashi, nämlich die Tefillin, die aus Kleinviehleder gemacht sind. Or be'ma daka. Da sieht man, das Leder ist sehr, sehr dünn. Es wird auch viel schneller reißen, es wird viel schneller verformen. Es gibt eine Menge halachische Schwierigkeiten damit. Ich will sie nicht Probleme nennen, weil sie koscher sind, also je nachdem, wie man sie macht. Aber manchmal gibt es tatsächlich Probleme, außerdem gibt es Risikos. Und in der Zeit von Rashi hatten sie aber die Maschinen, die wir heute haben, nicht. Und deshalb waren die Tefillin aus dünnerem Leder gemacht. Auch sei es Rinderleder, war es dünner. Und beim Nähen könnte man sie leichter formen. Ja, man muss daran denken, als ob es aus Karton gemacht ist. Das ist eine Kartonschachtel. Ja, die kann man verformen. Das ist mehr oder weniger die Stärke solcher dünnen Tefillin. Ja? Deshalb war das damals ein Problem. Heutzutage ist das ein Problem, das nicht realistisch ist. Also wenigstens nicht mit qualitativ guten Tefillin. Okay. Dann sagt die Gemara weiter. Amar Rav Papa, ja, er antwortet: Matnitin Davide ki Amgusa. Von was redet die Mishnah? Wenn man die Tefillin gemacht hat, wie ein Amgusa. Was ist Amgusa? Sagt Rashi: Agulot kegos. Man macht sie wie eine Nüsse. Aval agula kebetza, uchadasha, shapir dami, velot sagt so: Hat man sie in Form einer Nüsse gemacht? Das ist nicht rund wie eine Kugel, nicht wie ein Ei, sondern es hat noch eine Spitze. So verstehe ich das. In diesem Fall ist es noch gefährlich. Sollte man es rund gemacht haben wie ein Ei, ja, oder wie eine Linse, dann nach dem Maßstab der Mishnah ist es okay, ja. Und dann müsste man die Breite lernen, ja, separat. Die Breite kann man nicht von der Mishnah ableiten. Weil man muss dann die Breite separat lernen, denn in der Breite steht, dass das Halacha Moschim Sinai ist, dass sie viereckig, vierkantig sein müssen. Und deshalb ist die Breite nicht von der Mishnah abgeleitet. Verstanden? Alles in Ordnung? Gut, dann machen wir weiter. Jetzt kommen wir zu meiner geliebten Sugya. Haomer, wer sagt? Hallo? Die Guten segnen dich. Oder, ja, Arezu derech Aminut. Das ist der Weg der Frevler, der Abtrünnigen. Was heißt das? Sagt Rashi. Yivarchu chatovim, Arezu derech Aminut, sheino kolel reshaim beshvachoshel makom. Wenn er Gott lobt, dann sagt er, die guten Menschen loben dich. Und was ist mit allen anderen Leuten, die loben Gott nicht? Ja? Chachamim lamdu, die Chachamim lernten vom Chelbena, möglicherweise Galbanum, Shereha, das ist einer von den Ktoret, ja? Der nicht wohlriechend ist. Aber er ist unentbehrlich für Ktoret. Und Manaa hakatuv ben Zimamanea Ktoret, der Vers zählt es auf zwischen den Zutaten der Ktoret, die Tora verlangt, dass wir all diese Gewürze zusammen haben, um Ktoret zu haben, sonst reicht es nicht. Und das heißt, wir sprechen nicht nur von den guten Menschen, sondern wir schließen mit uns auch die Reshaim ein. Das sieht man auch bei Avram, ja. Abraham kriegt von Gott die Nachricht, dass Sdom zerstört wird. Was sagt Abraham erstens? Sagt der Rashofet Kolaretz lo yasa mishpat. Kann es denn sein, dass der Richter der ganzen Welt nicht Gerechtigkeit üben wird? Und was wird sein, dass die wenn die Gerechten umkommen? Vom Text dort sieht es aus, Gott hat unmittelbar zugegeben, die Gerechten bleiben am Leben. Und dann versteht Abraham, was Gott von ihm will, und er sagt, naja, vielleicht gibt es nur 50 Gerechten, da kann man doch die ganze Stadt retten für 50 Gerechten. Das heißt, man rettet alle Rishaim, wenn eine geringe Zahl an Tzadikim gibt. Das ist, was Abraham versucht. Und er versucht es mit 50 und 45 und 40 und 30 und 20 und 10. Dann versteht er, es gibt nicht einmal 10 Tzadikim und dann ist die Sache hoffnungslos. Aber an sich geht es darum, dass Abraham die Rishaim retten will. So betont auch Rabbi Ovadia Sforno. Und das ist eigentlich, was hier steht. Tosafot, Ibaruch HaTovim, Pirush, er tut die Sünden ausschließen. Ja, eine Sache. Andere Erklärung, Inami, Mishum de mechze gishtere shuyot. Kolomar Elohim Tovim. Das ist nicht Yivarchucha Tovim, die guten Menschen loben dich, lieber Gott, sondern er spricht zu den Menschen, er sagt, die Guten segnen dich, das heißt die guten Götter. Und eigentlich ist es zweideutig. Das ist so eine, das heißt, vielleicht dachte er an eine Sache, aber es sieht so aus wie das andere. Deshalb sagt die Mishnah Rezu Derech Haminut, das ist der Weg der, es ist der Abtrünnigkeit. Im Allgemeinen lerne ich daraus, wie das formuliert ist, dass wir nicht nur darauf achten müssen, was wir denken, was wir sagen wollen, sondern wenn wir etwas sagen, auf welche Art wir es sagen. Ja, auch wenn wir A sagen wollen, hört es sich manchmal als B an. Alkan Zippor Yagiu Rachamecha, ja, das auf verschiedene Arten und Weisen ausgelegt wird. Du sollst dich erbarmen auf dem auf einem Vögelnest oder genau wie auf dem Vögelnest sollst du unser Erbarmen. Weil Tovi Sachershmecha auf dem Guten soll dein Name erwähnt werden. Modim, Modim, er sagt zweimal Modim. In all diesen Fällen, Meshatkimoto, dann sagt man, was ist das? Was hier los ist, ist, dass die, das habe ich schon in der Vergangenheit erwähnt, in jener Zeit gab es kein Sidur. Die Chazanim waren Talmidei Chachamim Dichter und sie mussten die Gebete so in Berücksichtigung bestimmter Regeln, die vermittelt wurden in Masachet Brachot zum Beispiel, mussten sie das Gebet quasi live zusammenstellen. Nicht live, sie konnten sich natürlich vorbereiten, aber eigentlich war das eine spontane Performance. Man konnte auch nach Bedarf, wenn man die Fähigkeit dazu hatte, die Formulierung ein bisschen ändern. Aber eben, es gibt Halachot, die man berücksichtigen muss und das sind so Dinge, die man zu berücksichtigen hat. Man darf nicht so das Gebet sprechen, dass es aussieht, als ob man, als ob man etwas Ketzerisches sagt. Man darf auch nicht das Gebet so formulieren, dass man theologisch falschen Dingen sagt oder theologisch unakzeptablen Dingen sagt. Nur es gibt verschiedene Stufen. Es gibt einen Fall in die Gemara, die Mishnah Masechet Brachot sagt, Mavirinoto, da muss er einfach vor Ort aufhören. Das heißt, er ist im Mittengebet, wir müssen uns den Chasen vorstellen, er hält inmitten der Bracha, ich weiß was, sagen wir Schmakolenu. Und er sagt was mit dem Schmakolen und dann sagt, okay, jetzt ist Schluss. Jetzt kommt ein anderer. Das ist eigentlich Mavirinoto. Und Meshatkinoto ist, man reagiert unmittelbar, um ihn zu stoppen bei dieser Komposition und er soll sich wieder fassen und anders formulieren. Okay, jetzt kommen wir nicht beim Vorbeter, sondern beim Übersetzer, von dem das in der Tora geleint wird. Hamechane Ba'arayot.
Eine Frage.
Ja.
Ich weiß bis heute nicht, was ist jetzt eigentlich so dramatisch oder was wollten diejenigen, diese Fälle sind ja nicht aus der Luft gegriffen, was wollten diejenigen, die gesagt haben, Alken Zippor? Was wollte also, der?
Das ist die Gemara in Brachot. Ja? Die Gemara in Brachot sagt, was ist das Problem mit Alken Zippor Yegur Achamecha? Es gibt da verschiedene Erklärungen, okay, was genau in der Gemara steht. Nach einer Erklärung ist, er macht, als ob die Mitzvot einfach so erklärt werden können. Nach einer anderen ist das eigentlich, er macht Kinabe Masev Reshit, sagt die Gemara. Es sieht so aus, die Vögel, die haben eine Sonderbehandlung von Gott, die anderen nicht. Ja? Es gibt auch die Überlegung, wie heißt das? Wie wir uns zu diesem Mitzvah beziehen, beziehungsweise was wir von Gott erwarten dürfen. Also es gibt dort eine Menge Überlegungen und es spielt dort auch folgender philosophischer Begriff eine Rolle, Divine Command Theory. Divine Command Theory ist zu sagen, dass wenn Gott etwas befiehlt, dann hat es deshalb Bedeutung, weil Gott es befohlen hat. Ja? Und das spielt natürlich eine Rolle nach einer Erklärung dort in der Mishnah. Wir müssen die Mitzvot akzeptieren, nicht weil wir sie gut verstehen, obwohl es interessant ist und es macht Spaß und es vertieft uns, wenn wir verstehen, wenn wir bestimmte Gründe für die Mitzvot verstehen, aber wir erfüllen sie, weil Gott uns sie befohlen hat. Okay. Jetzt kommen wir beim Balkriya oder besser gesagt, also ich glaube, Metagem. Rashi sagt nicht beim Metagem von Leinen, man hat damals auf Aramäisch übersetzt, sondern jemand hält eine Drascha. Ja, vor allem Amachane Barayot, Bigmaram, Faresh, Doresh, Parashat Arayot, Bechinui. Er macht eine Drascha von Parashat Arayot. Was sagt er? Ja. Sagt Womer, Lo erva mamash, dibera katuv, vela kina katuv bilshono, vokuro ta erva hamegale klon aviv, klon imo berabim. Das heißt, wenn er das jetzt vorliest in seinen Drascha, oder wie ich das verstehe, eher nicht nur bei den Drascha, sondern auch bei der Übersetzung, dann sagt er nicht, er hat Gilak Ervat Aviv hat die Nacktheit seines Vaters aufgedeckt, sondern sagt die Scham. Er versucht Euphemismen zu nutzen, weil es sieht ihm zu hart aus. Amechane Barayot, Meshatkinoto. Auch ihn tut man da schuschken, wie es auf Jiddisch heißt. Schuschkenen. Haomer um Isaracha lotiten la vir la molech heißt lotiten la abra bearmayuta, mishatkinoto bin zufa. Was ist das? Es gibt ein Verbot in der Tora um Isaracha lotiten la molech. Ich zeige das hier im Vers. Wo ist das gegangen? Hier. Um Isaracha lotiten la vir la molech. Du sollst deine Kinder nicht von deinen Kindern übergeben. Zum Vorbeibringen oder zum Bringen durch Moloch. Du sollst nicht entweihen den Namen deines Gottes, ich bin der Ewige. Vayikra, Parashat Kedoshim ist das, ja. Yud-Chet, eigentlich ist das Achemot. Ja? Okay. Parashat Achemot. Jetzt sagt er, was heißt das? Lotiten le'abra ba'armayuta. Okay, dann wollen wir sehen, was das ist. Ja. Sagt er, Rashi sagt, lotavo akutit velotorit ben avodazara. Dass es ein Verbot ist für Mischehen. Ein kreativer Typ, er glaubt, er hat den Mischehenverbot ausdrücklich in der Tora gefunden, auf eine Art, wie keine andere es gefunden hat. Ja? Und Molech. Sagt er in diesem Fall, Meshatkimoto bin Sifa. Da, wenn wir ihn zu Schweigen bringen, ist es eigentlich noch wesentlich strenger als früher. Bin Sifa. In Sifa ist eine geringe Art nicht des Bans, aber man schaut ihm so böse an. Warum? She'okera katuvim mashmao. Hier tut er einfach die Deutung der Tora total ausreißen. Er tut hinzufügen, was er will. Er ändert es total. Ja? Warum? Was ist Molech? Sagt Rashi. Die richtige Deutung, die Deutung des Verses. Shuavodat Chok Lemorim. Es gibt eine emoritische Gesetz, Dienst, Götzendienst. La wird nem le'esh, um ihre Kinder dem Feuer vorbeizubringen. Also es gibt zwei Versionen, in Rashi auf dem Chumash, ob man zwei Feuer macht und dazwischen das Kind bringt, oder ob man das Kind einfach als Feueropfer bringt. Weiterhin, der das dann, dieses Verbot als Mischehenverbot reinterpretiert, plötzlich nimmt er all diese Strafen, die für diesen Götzendienstmord zutreffen und wendet sie an für Mischehen. Ja, Mischehen sind verboten, sind streng verboten, aber man muss sie nicht mit der Worte Sarah verwechseln. Jede Sache hat seinen Ort. Man muss nicht jetzt zusätzliche Strafen erfinden, die die Tora nicht erteilt hat. Ja? Und macht er das, Meshatkino Tobin Sifa. Okay. Jetzt müssen wir die Mishnah versuchen zu verstehen. Wer sagt, das ist der Chaminut, und dann haben wir Modim Modim auch in der Liste. Sagt immer so, Bishloma, Modim. Was ist das Problem, wenn man zweimal Modim sagt? Für mich sage ich Terushiyot. Das sieht so aus, wie man zwei verschiedene Götter anbetet. Und was ist damit das Problem? Für das Gute soll dein Name erwähnt werden. Damit auch, demashma, altovin valralo. Als ob man nur das Gute Gott zuschreibt und nicht bereit ist zu akzeptieren, dass die Dinge im Leben, die eben die wir nicht als gut empfinden, dass auch die von Gott kommen. Vietnam, wir haben ja gelernt in der Mischung des Sechet Brachot, man muss für das Schlechte auch Gott segnen. Wenn jemand stirbt, Gott behüte, dann sprechen die unmittelbaren Verwandte eine Bracha. Also das verstehen wir alles. Was ist das Problem mit Kanziboya? In Israel gibt es eine Machloket diesbezüglich. Rabbi Yossi bar Avi und Rabbi Yossi bar Zvida. Ja, das ist, was ich erwähnt habe früher von der Gemara. Aber die Auslegung kommt von den Rishonim. Ja, weil ich habe versucht, das schon die Rishonim einzubauen. Chadamar, das habe ich erwähnt, ja. Die Vögel bekommen eine Sonderbehandlung. Chadamar, das ist, was bestimmte Rishonim verstehen als Divine Commentary Theory. Ja, er sagt eigentlich, warum hat der liebe Gott das befohlen? Weil es ein Akt des Erbarmens ist. Nein, so beziehen wir uns nicht darauf. Es gibt ein Rambam und ein Ramban darauf, die sich sehr genau auseinandersetzen mit was das bedeutet und was die Gründe sind für was ein Grund für Shiloh HaKen, für die Mitzwa, eben die Mutter wegzuschicken, wenn, um die Eier zu nehmen, was der Grund sein kann. Und hier sie sind nicht eine Frage, es folgt nicht aus dem Wunsch, um erbarmensvoll zu sein, sondern es ist ein Erlass Gottes. Okay. Jetzt möchte ich eine der Meinungen zeigen, nämlich Rashi. Matil Kin'a. Er bringt Neid in der Schöpfung, Lomara Lofot Chas, dass Gott sich den Vögeln erbärmt, aber für die Behemoth v'Chayot, für die Säugetieren und alle anderen Landtieren, Enoch Chas, hat er kein Erbarmen. Venan el Gzerot, das ist jetzt bei, jetzt springen wir zum zweiten Grund, dass die Mitzvot nicht aus Rachamim sind, sondern Gzerat Melech, sie sind die. Sind der Erlass des Königs. Latil aleinu olo. Er will, dass wir sein Joch akzeptieren. Lodia shanachnu avadav, dass wir uns bekannt zu geben, wir sind seine Diener, wir shomrei mitzvotav, die seine Mitzvot halten. Einer der Ziele der Mitzvot ist genau das, dass man die Mitzvot erfüllt, nicht weil es irgendwelche Gründe sind, sondern weil wir sie als Mitzvah erfüllen. Und das geht verloren, so versteht Rashi diese Stelle. Das geht verloren, wenn man sagt, Al-Kan Zipor Yagiyu Rachamecha. Das ist eine theologisch problematische Aussage. Okay? So. Ich schlage vor, dass wir hier fertig machen, aus dem einfachen Grund, dass ich. Eine Sekunde. In der Tosot müssen wir noch ein bisschen anschauen. Ja? Das eben Divine Command Theory sagt, einer der Tosafisten, Rabbi Elchanan, hat die Frage: Al-Mashi, Seda Kalir, Pesach. Am zweiten Tag vom Pesach haben wir ja alle inmitten der Kedusha ein Gedicht eingebaut. Haben wir nicht? Ne? Aber wir haben keine Kedusha gehabt, weil es war die Pandemie. Aber eigentlich gibt es eine Kedusha auch zu Pesach. Übrigens, die Kedusha von Shlosha Regalim ist verloren gegangen. Das sagt heute fast kein Mensch. Auch zu Rosh Hashanah und Kippur sagt das keiner, aber zu Pesach und zu Gott überhaupt nicht. Aber es steht dort am zweiten Tag Pesach, ja, Zitko Tovet Beno, so schreibt er da dort, de Mashma, das sieht das, was er sagt, Lomar wollte sagen, Beno, Gott hat ja verboten, dass man am gleichen Tage eine Kuh und ihr Kalb schächten soll. Und deshalb soll Gott sich auch uns erbarmen, sagt aber Tosfot, wo in Noel Xera? Das ist doch genau das Gleiche. Ja? sagte, hier stimmt etwas nicht. Tosfot gibt keine Antwort. Tosfot zeigt nur, dass vielleicht man da tiefer kratzen muss, was genau das Problem ist. Und das lasse ich mal für weiterlesen. Sagen wir mal so. Okay.